wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen bei unserem heutigen Gottesdienst. Ich möchte euch einladen an einen Ort. Und ihr seht ihn schon auf dem Bild. Es ist für mich so ein Ort vom Frieden. Ein Ort vom zur Ruhe kommen. Es ist ein Foto aus Ferien aus Norwegen am Meer. Und das ist ein Bild geworden für mich, so ein bisschen von einem inneren Ort vom Frieden. Und ich möchte euch heute mit an diesen Ort nehmen. Und darum lade ich euch ein, anzukommen. Ruhig zu werden und eure Augen zuzutun. Stell dir vor, du stehst an diesem schönen Strand. Du spürst die sanfte Brise. Du schmückst die Meeresluft. Du spürst den Sang unter deinen Füßen. Du kommst an. Du hockst an den Tisch und schaust über das Meer. Du kommst zur Ruhe in Gottes Gegenwart. Du spürst, wie er ganz nah bei dir ist und dort mit dir an diesem Tisch hockst. Und er sagt zu dir: Öffne mir dein rastloses Herz und ich werde ihm tiefen Frieden schenken. Ich kann die aufgewühlten Wasser deiner Seele stillen. Gott ist bei dir in der Einsamkeit. Gott ist bei dir in der Hektik vom Alltag. Er ist in der Wüste bei dir. Er ist in deinen Fragen und in deinen Zweifeln mit dir und ringt mit dir zusammen um Antworten. Tu du dich auf dem Gott, der dich sieht. Du siehst mich. Nicht meine Fassade. Nicht meine Rolle. Nicht meinen Verdienst. Du siehst mich. Mich, so wie ich bin. Mich mit all meinen Fragen, all meinem Versagen, all meiner Not. Du siehst mich und schaust nicht weg. Siehst mich an voller Liebe, Verständnis und Annahme. Du siehst mich. Du bleibst. Nimmst mich wahr, lässt mich sein und machst mich sehenswürdig. Du bist der Gott, der sieht. Dort in dieser Ruhe und in dieser Stille, in der Gegenwart von einem Gott, der mich sieht, mein Innerste, und sagt: Schön, dich zu sehen. Steigt ein Loblied aus meinem Herz vor einem Gott, der mich gemacht hat, der dich gemacht hat und da ist. Du bist so unglaublich gross. Herr, du bist die Quelle vom Leben und in dir ist die Fülle und du hast jeden von uns einzigartig geschaffen. Und du liebst es, wenn wir deine Gegenwart suchen. Und ja, du weisst, wie es uns beschäftigt. Aber du freust dich darüber, wenn wir dir das erzählen. Du freust dich, wenn wir dir unser Herz auftun. Und zu dir kommen und uns von dir Frieden schenken und Geborgenheit. Du freust dich, wenn wir mit unseren Fragen und Zweifeln und Ängsten und Unverständnis kommen. Weil das unseren Glauben wegen dem nicht kleiner macht. Und du uns in deiner Liebe oder die durchdrehst. Amen. Du allein. Du allein bist der Fels. Der Fels in der Brandung. Du hältst allem stand. Unverrückbar, unzerstörbar, ewig. Du bist der Fels in der Brandung meines Lebens. Und in den Wellen meines Zweifels schlage ich immer wieder an dir auf. Manchmal hart, dann wieder sanft, vom Sturm hin und her getrieben. Doch du bist da, mittendrin, unverrückbar, unverzichtbar, sicher. An dir, meinem Fels, zerbrechen meine Zweifel. Du stehst fest, du hältst fest. Auf dir bricht, was stört, bricht die Angst, die Unsicherheit, brechen Stolz und Ansprüche und Erwartungen. An dir bricht das Ich muss. Was bleibt, bist du. Du und ich. Und der Sturm hat sich gelegt. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Manchmal ist Gott uns unverständlich. Im Prinzip immer, weil Gott ist Gott. Wenn wir ihn immer verstehen würden, was wäre denn schon? Gott funktioniert nicht. Gott ist. In aller Ungewissheit, in allen Fragen und Zweifeln, allem Unverständnis, ist Gott. Er ist da. Jetzt oder an unserem Ort vom Frieden. Er ist der Anker in der Zeit. Er ist das Zentrum von deiner Geschichte und von meiner Geschichte. Er ist der Ursprung und die Quelle von unserem Leben und unser Ziel in Ewigkeit. Und zwar auch mitten in Zeiten vom Fragen. Oder in Zeiten, wo wir die Welt nicht mehr verstehen. Und mitten in diesen Zeiten dürfen wir auf ihn bauen. Auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Wir dürfen ihm vertrauen, im Wissen, dass Gott nichts unmöglich ist. Wir dürfen ihm Grosses zutrauen, weil seine Liebe zu uns übertrifft alles, was wir uns vorstellen können. Alles, was wir uns ausdenken können. Das Ausmaß von seiner Liebe, dass er jeden einzelnen Mensch auf dieser Welt sieht. Auf jeden einzelnen Mensch, der je auf dieser Welt gelebt hat oder lebt. Sein Leben gegeben hat und sagt, ich bin da, ich sehe dich. Du bist sehenswürdig. Das übertrifft, was wir uns vorstellen können. Unser Gott ist wahrhaftig wunderbar. Und ich lade euch ein zum letzten Lied von dieser Lobpreiszeit, von unserer Zeit dort am Meer mit Gott aufzustehen.
Ja, lieber Stefan Dili, ich lade dich herzlich ein, an diesem Sabbat zu uns zu sprechen, zu den Kindern zu sprechen, klein und groß. Ich übergebe dir das Wort.
Geht's euch gut heute? Seid ihr fit? Freut ihr euch am Leben? Ja, okay, cool. Ich habe euch einen Freund mitgebracht. Ich glaube, die meisten von euch kennen den. Schaut mal. Jö, genau. Die Lieselotte kennt ihn, habe ich gehört. Das ist der Piep, ja. Der Piep ist heute unser Freund, der ist heute da und er ist Stellvertreter für alle Vögel. Ja? So, sind Vögel lustige Tiere? Ja, habt ihr Vögel gern? Habt ihr den Piep gerne? Okay, Piep ist lässig, oder? Du hast in den Kleinen sogar noch einen kleinen Freund vom Piep. Genau. Und jetzt, was können denn Vögel so tolle? Fliegen, genau. Hast du schon Vögel beobachtet beim Fliegen? Sicher, oder? Da gibt es Vögel, die Kleinen, die fliegen mehr am Boden herum. Die fliegen manches Mal durch die Sträucher durch. Finde ich mega spannend, wie die das schaffen. Und dann gibt es die Größeren, die fliegen dann weiter oben am Himmel, oder? Habt ihr euch schon mal gewünscht, mit den Vögeln mitfliegen zu können? In den Bergen. Ein Adler? Ja, Ritter. Am Adler Ritter, das habe ich noch nie gehört. Wie geht das? Würdest du dir wünschen? Würde ich mir auch wünschen, genau. Mega cool, ja. Ich muss sagen, manchmal in den Bergen gibt es diese Schwarzen, diese Dohlen. Und wenn du siehst, die gehen da einfach raus und stürzen sich dann den Felsen runter. Boah, so cool. Ha? Da möchten wir dabei sein. Möchten wir mitritten. Ha? Okay. Jetzt ist so, das tolle Fliegen bei den Vögeln ist ja nicht immer ganz so einfach. Manchmal ist es so, die Vögel, wenn sie fliegen, also wenn sie so rumfliegen, ist das super, oder? Manches Mal haben sie Wind. Da müssen sie gegen den Wind. Und manches Mal ist der Wind recht stark. Dann ist es nicht so einfach, oder? Dann ist es ganz schön anstrengend. Auch manches Mal das Gefühl, so wie kleine Vögel oder vielleicht auch schon große Vögel. Und ich habe das Gefühl, ihr habt richtig Gegenwind und das Fliegen ist anstrengend. Habt ihr manches Mal das Gefühl? Kommt vor, Wenn es eine Situation im Leben ist, wo ihr das Gefühl habt, das Fliegen ist anstrengend, ja, dann musst du Väter, musst du Väter schaffen, dass das irgendwie vorwärts geht. Ja? Okay. Ja, manchmal ist das Leben nicht so leicht, gell? Und da muss, muss man halt Fässer schaffen. Jetzt ist es so, bei den Vögeln, die haben sich da was, eigentlich die Vögel nicht, die Vögel machen was Tolles, Gott hat sich was Tolles einfallen lassen. Wenn die fest Gegenwind haben und sie fliegen in einer Gruppe, so, dann fliegen die nicht alleine, sondern die fliegen dann zusammen und dann fliegen sie hintereinander. Weil wenn ich jetzt habe ich Gegenwind, das muss ich, ist es anstrengend. Aber wenn sie hintereinander fliegen, sage ich, ey, ist ja ganz leicht. Ich spüre den Gegenwind gar nicht so fest. Ja? Nur der vorne spürt ihn. Ja? Und dann wechselt man ab, dann muss ich wieder, aber dann hat es der andere wieder leichter. Und so fliegen die Vögel manches Mal in einer Gruppe. Und wenn ihr das seht am Himmel, man kann das sehen, dann machen sie so ein V. Dann ist nur einer vorne, der muss ganz fest schaffen. Aber die anderen dahinter, die haben es dann schon leichter. Und so ist es bei uns auch. Wenn wir zusammen sind und wenn eine Aufgabe im Leben gibt, die schwierig ist, aber wenn wir zusammen helfen, dann wird es leichter, oder? Ist das so? Sonst haben wir Gegenwind, massiv, anstrengend, dann helfen wir zusammen, dann ist der Gegenwind schon leichter, oder? Das können wir von den Vögeln lernen, dass wir zusammen helfen. Wenn es irgendmal was gibt, wo schwierig ist, dann könnt ihr ja sagen zum Bruder oder zur Schwester, hey, möchtest du mir nicht helfen oder zu Mami und Papi? Und dann wird es gerade einfacher werden. Okay? Also, wir kommen zur Predigt für die Erwachsenen. Ihr habt euch als Gemeinde, wie jedes Jahr, ein Jahresmotto gewählt. Und dieses Jahresmotto heißt, lasst alles in Liebe geschehen. Ja? Und heute werden wir eine Predigt zu diesem Thema hören und ich habe mir vorgenommen, noch weitere Predigten zu diesem Thema zu halten. Die werdet ihr dann einfach im Laufe des Jahres hören. Ja? Also lasst alles in Liebe geschehen. Der Text kommt aus 1. Korinther 16, Vers 14. Ja? Paulus schreibt im Brief an die Korinther in eine Situation hinein, wo die Korinther in einer Großstadt leben. Eben in Korinth. Ja. Die Großstadt bringt so alles Mögliche mit sich, was Großstädte auch heute mit sich bringen. Das ist, ja, die Menschen leben vielleicht nicht immer ganz so anständig, wie wir uns das vorstellen. Und es gibt dort viele Einflüsse, Ideologien oder vielleicht auch andere Religionen, die dort zu finden waren. Der Paulus leitet die Gemeinde an. Der Paulus schreibt an die Gemeinde einen Brief, seinen ersten Brief, und weist sie darin an, wie sie leben sollen. Er stellt in dem Brief Christus an die erste Stelle. Es wird ganz deutlich gemacht, es geht vor allem um Christus. Er schreibt ihnen aber auch einige praktische Anweisungen und weist sie darauf hin, dass sie nicht parteiisch sein sollen, dass sie nicht hochmütig sein sollen, dass sie in der Ehe treu sein sollen. Und ja, auch, dass sie mit den finanziellen Unterschieden, mit den in der Gemeinde verhält, also angemessen umgehen sollen. Ja. Und über all das schreibt er ihnen über die Liebe und er schreibt ihnen, lasst bei euch alles in Liebe geschehen. Und jetzt habe ich euch, mit Liebe können wir etwas anfangen. Mit Liebe verbinden wir ganz, ganz viele Worte. Jetzt schaut euch mal das hier an. Also da haben wir Zuneigung und Treue, Romantik, Glück, Schmetterlinge im Bauch, Leidenschaft, Sehnsucht und so weiter. Also Liebe ist etwas, wo in unserem Leben verwurzelt ist. Wenn wir ja, jetzt Lieder hören oder wenn wir Filme sehen oder wenn wir uns irgendeiner Art und Weise durch diese Welt bewegen, dann stoßen wir vielfach auf das Thema Liebe. Immer wieder wird uns das präsentiert und ja, wir haben so viele, viele Verknüpfungen mit Liebe. Wenn wir den Zusammenhang lesen von dem, wo Paulus hier schreibt, lasst bei euch alles in Liebe geschehen, dann steht das hier im Zusammenhang mit drei Aufforderungen. Ja. Er sagt zum einen, wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark, lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Ja. Das ist dem Paulus an der Stelle wichtig. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen, heißt, könnte man auch anders übersetzen und sagen, lasst alles bei euch in Liebe entstehen. Also das, was ihr macht, das, was bei euch entsteht, bei euch in der Gemeinde, das soll in Liebe entstehen und geschehen. Aber er ruft nicht auf zu irgendeinem geistlichen Schlaf oder geistlichen Abwesenheit, sondern er ruft im selben Zusammenhang auch auf, wachsam zu sein, fest im Glauben zu stehen, mannhaft zu sein, stark zu sein, aber das alles in Liebe. Der Paulus schreibt im Korintherbrief auch an anderer Stelle von Liebe. Wir kennen das Kapitel 13 sehr gut aus dem Korintherbrief, wo er über die Liebe schreibt. Und das Ende von Kapitel 13 lautet: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Strebt nach der Liebe. Das heißt, also Liebe ist nicht etwas, wo von alleine kommt, oder Liebe ist nicht etwas, wo einfach da ist, sondern Paulus sagt auch, Liebe ist etwas, wo gesucht werden will. Und er sagt, strebt eben danach. Wie sucht sie, strengt euch an, übt sie, praktiziert sie, orientiert euch danach. Lasst Liebe bei euch entstehen und wachsen. Er sagt hier, alles soll bei euch in Liebe geschehen, also nicht nur etwas, nicht nur ein Teil davon, sondern alles. Und die Liebe, von der er hier schreibt, das ist eben diese Agape-Liebe. Es ist diese hingebungsvolle Liebe, die aufopferungsbereite Liebe, die Liebe, die den anderen sucht und nicht den eigenen Vorteil. Das ist die Liebe, von der er hier schreibt. Das klingt so schön und romantisch, ist es auch, oder vielleicht müsste man sagen, wäre es auch. Wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, es gelingt uns nicht immer. Wir wollen das, wir nehmen uns das vor und manches Mal gelingt es uns aber auch nicht so gut. Ja, wir wollen uns noch mit dem Thema Liebe etwas weiter beschäftigen. Ich denke, der Mensch ist geschaffen, um zu lieben. Es ist uns wie ins Herz gelegt. Und ob Christ oder nicht Christ, ich glaube, am Ende haben wir alle das Bedürfnis zu lieben, ob wir es jetzt uns eingestehen oder nicht. Und ich werde euch hier noch ein paar Beispiele bringen. Jeder liebt so auf seine Art und Weise. Liebe, das ist ein unwahrscheinlich tiefer Antrieb. Das ist vielleicht der stärkste Antrieb, den wir haben können. Im Hohelied Kapitel 8, Vers 6 heißt es: Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Die Liebe wird hier verglichen mit dem Tod. Und der Tod ist unwahrscheinlich stark. Aber die Liebe, heißt es hier an der Stelle, die ist mindestens so stark wie der Tod. Durch Liebe werden wir angetrieben. Es ist eine unwahrscheinlich starke Macht. Liebe treibt Menschen an, weit über ihre eigentlichen Grenzen zu gehen, ihre Komfortzone zu verlassen, Dinge zu tun, die wir niemals tun würden, würden wir nicht damit ein größeres Ziel verbinden. Liebe weckt in uns eine tiefe Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die auf Überzeugungen und Werten basiert ist. Dieser Sehnsucht nachzueifern, diese Ziele zu erreichen, lässt uns alles einsetzen. Wir sind zu vielem und zu allem möglicherweise bereit. Vielleicht ein kleiner Ausflug, der auch mit etwas, man könnte sagen, vielleicht etwas Humor gewürzt ist. Was lieben denn eigentlich die Menschen? Jeder Mensch liebt auf seine Art und Weise. Jeder Mensch hat irgendetwas, das ihm sehr wichtig ist, wo er investiert und wo er, dem er nacheifert. Dabei ist Liebe nicht nur ein romantisches Gefühl, sondern eben auch ein tiefer Antrieb. Ich habe hier drei Beispiele mitgebracht von Menschen, die eine Liebe haben zu etwas. Schaut euch mal die Beispiele an.
Sie stehen und stehen und stehen. Unglaubliche Bilder dieser ultralangen Warteschlange. Unter strahlender kalifornischer Sonne, ganz ohne Schatten, stehen hier hunderte Taylor Swift-Fans und warten. Nein, es geht nicht um Konzertkarten, es geht nicht um ein persönliches Autogramm. Das hier ist die Schlange für Taylors Tour-Merchandise, also T-Shirts, Pullis, Aufkleber und Co.
Also die Leute stehen in einer Schlange, ich weiß nicht, wie lang die Schlange war, aber vielleicht gefühlt 2 Kilometer oder irgend sowas. die stehen da und warten in der Hoffnung, dass sie einen Fanartikel kaufen können. Also ihre Liebe zu diesem Popstar ist so riesig, dass sie bereit sind, für einen Fanartikel hier stundenlang anzustehen. Ja. Ja, vielleicht ein ähnliches Beispiel hier.
Ja, guten Morgen aus der Schlange vor dem Apple Store. Vor mir stehen ungefähr 1000 Leute, 500 sind noch hinter mir. Ich stehe allerdings jetzt erst seit früh halb fünf hier in der Schlange. Andere haben schon seit gestern gestanden, hier übernachtet, auch vor dem Laden.
Die Leute sind verrückt nach diesem Handy. Und damit sie das ergattern können, stehen sie selbst im Winter, übernachten sie im Winter vor dem Store, damit sie das also garantiert kaufen können. Ja. Okay, nächstes Beispiel, was Menschen lieben. Das hier, der Text hier, der stammt von einer Motorradwerkstätte, die ganz in der Nähe von mir zu Hause ist. Ja. Und der Inhaber schreibt Folgendes. Jeder Mensch hat eine Leidenschaft. Das hier ist meine. Ich bin 25 Jahre alt und liebe kurvige Strecken. Ein Leben ohne Motorrad ist möglich, aber sinnlos. Das Motorradfahren und die Arbeiten daran bedeuten mir beinahe alles. Mich würde interessieren, warum das beinahe da steht. Ja, okay, aber also offensichtlich einer, der eine unglaubliche Leidenschaft hat für dieses Motorradfahren. Ja, und Menschen sind bereit für das, was sie lieben, was sie antreibt, wo ihnen vielleicht auch ein Stück weit Sinn im Leben gibt oder wo sie Sinn im Leben suchen oder vermuten, ja, für das letztendlich alles zu tun. Im Winter mitten in der Stadt auf der Straße zu übernachten, stundenlang irgendwo in der Hitze anzustehen, um nur einen Fanartikel ersteigern zu können oder eben ja, eine eigene Motorradwerkstätte betreiben und offensichtlich alles investieren. Ja. Wenn der Paulus von der Liebe schreibt, schreibt er aber nicht von der Liebe eben zu diesen Dingen, sondern die Bibel hier an der Stelle ist recht deutlich, was wir lieben sollen und was wir nicht lieben sollen. 1. Johannes 2,15: Habt nicht die Welt lieb, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Doch ein recht deutliches Wort. Ein Beispiel dafür finden wir von einer Liebe, die vielleicht etwas fehlgeleitet ist. Nein, streich das vielleicht. Eine Liebe, die fehlgeleitet ist. In 1. Könige Kapitel 11, 1 bis 3. Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen, neben der Tochter des Pharao, moabitische, ammonitische, edomitische, zidonische und hethitische. Aus den Heidenvölkern, von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hat, geht nicht zu ihnen und lasst sie nicht zu euch kommen, denn sie werden gewiss eure Herzen zu ihren Göttern wenden. An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte 700 fürstliche Frauen und 300 Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz. Also seine Lebensumstände, seine Entscheidungen, die er getroffen hat, hat am Ende sein Herz wegbewegt von Gott. Es hat sein Herz den anderen Göttern zugewandt und sein Herz eben in die Irre geleitet. Die Bibel sagt ganz klar, was wir lieben sollen und was wir nicht lieben sollen. Die Bibel sagt uns, worum es geht. In Matthäus Kapitel 22, vom Vers 37 weg, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn der Paulus schreibt, alles geschehe bei euch in Liebe, alles entstehe aus Liebe, dann schreibt er von dieser Liebe hier. Gott selber hat uns das Gebot gegeben, wir sollen ihn lieben und wir sollen den Nächsten lieben. Und ich finde das noch sehr bewegend, wenn wir hier lesen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit dem ganzen Denken, letztendlich mit allem, was wir sind und haben, sollen wir Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. Das ist die Liebe, die uns antreiben soll. Das ist die Liebe, das ist unser höchstes Ziel. Und das ist das, wo uns über die Grenzen gehen lässt. Und in dieser Liebe heraus soll alles entstehen. Ja, alles in unserem Leben, alles in der Gemeinde. Das ist die Liebe, die uns anleitet. Vielleicht können wir uns an dieser Stelle die Frage stellen, wie können wir denn überhaupt diese Liebe haben? Haben wir diese Liebe immer in uns? Empfinden wir das? Wollen wir das? Ist es unser höchstes Ziel? Oder Wenn wir ehrlich ins Leben hineinschauen, haben wir vielleicht doch manches Mal auch andere Ziele. Hängen wir an anderen Dingen, geben wir anderen Dingen Priorität. Kann ich mich einfach für die Liebe entscheiden? Ist das möglich? Kann ich heute sagen, ja, okay, ich kenne die Bibel, ich kenne die beiden höchsten Gebote, die Gott uns gegeben hat. Kann ich heute einfach sagen, okay, ich lebe einfach danach? Ist das so, wie wenn ich sage, ich gehe heute ins Auto und ab heute übertrete ich die Geschwindigkeit nicht mehr? Ist das möglich? Gelingt uns das? Kann ich es machen, dass ich liebe? Kann ich mich in der Liebe üben? Kann ich es nachahmen? Wenn ich jemanden sehe und finde, ja, die Person, das wäre eigentlich so, die kommt dem nahe, was ich mir vorstelle, so müsste es eigentlich sein, kann ich einfach diese Person beobachten, versuchen zu kopieren, es genauso zu leben? Macht das Sinn? Funktioniert das? Kann ich mich anleiten lassen? Oder macht Gott es mit mir? Kann ich es mir schenken lassen? In 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Das Endziel, wo Gott mit uns hin will, das Endziel von den Dingen, die er sagt, so sollt ihr leben, von den Geboten, das soll uns am Ende zu dem Ziel führen, dass wir aus reinem Herzen lieben. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wenn ich den Text lese, dann komme ich zu dem Punkt und sage, ich aus mir selber heraus kann das nicht. Es ist Gott, der es in mir bewirkt. Ich kann Gott nur darum bitten, letztendlich. Ich kann mich anstrengen. Ich kann sagen, ja, ich entscheide mich, so zu tun, als würde ich lieben. Bis zu einem gewissen Grad wird mir das gelingen. Aber wirklich in der Tiefe und in vollem Umfang ist es Gott, der es in mir bewirken muss. Er gibt den Heiligen Geist. Und ich, das Einzige, was ich wirklich tun kann, um verändert zu werden, um tief in meinem Inneren eine andere Liebe zu entwickeln, ist es letztendlich, Gott um seinen Geist zu bitten und das Wirken des Heiligen Geistes nicht zu bremsen, mich nicht dagegen zu stellen, sondern wirklich sagen, ja, ich bin bereit dafür und ich wünsche es mir, auch wenn es vielleicht nicht mein Impuls ist, aber ich bitte dich darum, verändere mich soweit, dass ich tatsächlich auch diese Liebe in mir trage. Ich habe euch so ja drei Beispiele gegeben, was Menschen alles am Herzen liegt und wo sie sich bereit sind, über die Grenzen einzusetzen. Ja. Ich kann mich heute noch erinnern, ich war am Weg in die Gemeinde, also am Weg in die Gemeinde, ich meine damit nicht physisch, sondern jetzt geistlich. Ich bin in Kontakt gekommen mit der Gemeinde, ich habe meine ersten Bibelverse gelesen und dennoch in meinem Herzen war eine Riesensehnsucht nach einem Sportwagen. Ja. Ich möchte hier nicht Werbung betreiben, ihr dürft raten, welcher es war. Ja. Wird nicht so weit weg von hier produziert, vielleicht hilft euch das ein wenig. Ja. Ihr müsst eher in den Norden gehen und nicht in den Süden, aber weitere Hilfestellungen gebe ich jetzt nicht. Ja. Aber ich habe mir gedacht, in meinem Leben, ich werde, koste es, was es will, ich werde mir irgendwann so einen Wagen kaufen. Ja. Und ich habe damals mit dem Prediger ein Telefonat geführt und habe ihm gesagt, ja, ich weiß, dass die Bibel das sagt, setzt diese Dinge nicht an die erste Stelle, hängt euer Herz nicht an diese Sachen. Ja. Und es war aber für mich so der höchste und innerste Antrieb, unbedingt einmal dieses Auto zu fahren. Ja. Zu besitzen, zum Eigentum zu haben. Ja. Und der Prediger hat mir gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, das wird sich mit der Zeit ändern. Und er hat recht gehabt, ja, es hat sich geändert. Heute habe ich ein ganz anderes Ziel an der ersten Stelle, aber ich muss sagen, es ist nicht völlig verschwunden. Ja. Also diejenigen, die mich kennen, die wissen, oder die mich, ja, ihr müsst mich ja nicht so gut kennen, die wissen, ich habe immer noch so eine gewisse Leidenschaft für Benzin. Okay, aber Gott gießt in unser Herz den Heiligen Geist, also der Heilige Geist, der verändert uns und macht, dass wir ihn, also Gott und die Menschen an die erste Stelle setzen. Ja. Allerdings, das ist vielleicht doch nicht ganz das Einzige, ja, aber ich denke, das ist das Wesentlichste. In 1. Korinther 11, Vers 1, da schreibt der Paulus, seid meine Nachahmer, so wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Ja. Also die Sache mit den Vorbildern ist vielleicht doch nicht ganz verkehrt. Wenn wir Menschen kennen, wenn wir Menschen erleben, die jetzt
einen Glauben praktizieren, wo wir meinen, das ginge vielleicht in die richtige Richtung, dann kann das für uns eine sehr, sehr gute Anleitung sein. Weil wir erleben, wie diese Menschen leben, wie sie ihren Glauben praktizieren, wie sie vielleicht bereit sind, Opfer zu bringen, Jesus an die erste Stelle zu setzen oder welchen Dienst sie für ihre Nächsten tun. Das alles kann uns Anleitung sein und wir können uns Impulse geben und wir können unser Denken Schritt um Schritt auch hier weiterentwickeln. Also jemanden, der im Glauben steht, nachzuahmen, ist offensichtlich keine schlechte Idee. Ja. Gott schenkt es uns und wir haben Vorbilder rund um uns, wir ahmen diese nach. Aber wie sieht das jetzt konkret aus, diese gelebte Liebe? In Galater 5,22 sagt uns der Paulus, beschreibt er uns die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ja. Das sind alles Eigenschaften. Wenn wir Liebe untereinander praktizieren, dann gehören diese Eigenschaften dazu. Wenn bei uns alles aus Liebe geschehen und entstehen soll, dann gehören diese Eigenschaften dazu. Ja. Und es sind alles Eigenschaften, die wir nicht für uns alleine irgendwo im stillen Kämmerlein praktizieren. Es sind alles Eigenschaften, die wir im Miteinander praktizieren. Wir lieben Gott und den Nächsten, hat einen Einfluss auf unsere Gemeinschaft. Wir leben Freude, wir leben im Frieden miteinander. Mit sich selber Frieden haben kann einfacher sein, unter Umständen auch sehr schwierig. Aber Friede untereinander, das ist das Thema. Wir sind geduldig miteinander, freundlich zueinander. Wir sind gütig miteinander. Wir leben in Treue Gott gegenüber und dem Nächsten. Wir sind sanftmütig, nicht aufbrausend, nicht impulsiv. Und wir beherrschen uns selbst. Der Petrus schreibt in seinem Brief 1. Petrus 3, 8 und 9, endlich aber seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Das klingt alles so einfach, also so schön und so toll und wir wissen aber, dass es uns manches Mal auch nicht so leicht fällt. Aber das ist die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir uns gegenseitig Liebe entgegenbringen sollen. Mitfühlend, brüderlicher Liebe, barmherzig und gütig. Wir wissen, das Leben ist nicht immer einfach, aber wir gehen nicht her und verurteilen einander, sondern wir sind mitfühlend, barmherzig und gütig. Wir helfen einander am Weg mit Gott. Wenn uns etwas zustößt, uns etwas widerfährt, jemand uns Unrecht tut, dann wissen wir, dass unser Impuls ist, hey, da geben wir mal satt zurück, ja. Der soll mal spüren, was er gemacht hat. Das wäre der Impuls, das Böse mit Bösem oder eine Schmähung mit Schmähung zu vergelten. Er sagt aber im Gegenteil, macht es anders, antwortet, zahlt nicht mit gleicher Münze zurück, sondern wenn euch etwas widerfahren ist, dann segnet den anderen. Ja. Und segnen bedeutet letztendlich, das griechische Wort heißt eulogeo, das heißt etwas Positives, etwas Gutes reden. Wir reden vom Guten. Ich rede dem anderen etwas Gutes zu. Ich rede gut über den anderen oder ich rede einfach freundlich mit ihm. Im eigentlichsten Sinne des Wortes würde das bedeuten, eben mit dem anderen freundlich zu reden. Im Römerbrief Kapitel 12, 9 bis 13 lesen wir, die Liebe sei ungeheuchelt. Also es geht hier um eine echte Liebe, um eine authentische Liebe. Es geht nicht um eine Liebe, die wir nur vorgeben und in Wirklichkeit aber ganz anders etwas anderes im Herzen tragen. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Also wir suchen nicht die eigene Ehre, wir suchen die Ehre des anderen. Wir erhöhen uns nicht selbst, sondern erhöhen den anderen. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung, in Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Das wäre ein kurzer Abriss gewesen über das, wo uns die Bibel aufträgt, wo wir uns als Gemeinde zum Jahresmotto genommen haben. Lasst alles bei euch in Liebe geschehen. Es ist die Liebe, die wir Gott entgegenbringen. Es ist die Liebe, die wir dem Nächsten entgegenbringen. Und diese Liebe setzt den Nächsten an die erste Stelle und nicht uns selber. Es setzt Gott an die erste Stelle. Wir suchen das Wohl des anderen und nicht die Befriedigung unserer eigenen Wünsche zunächst, sondern wir sehen den anderen. Und es geht um ein gutes Miteinander, freundlich, liebevoll, in Geduld und Demut und in Friede. Ich wünsche uns, so wie wir es hier noch einmal sehen, auf dem Bild, wo zwei miteinander unterwegs sind, dass wir in dem Jahr miteinander unterwegs sind, dass wir einander helfen, so wie sich die Vögel beim Fliegen helfen oder die beiden Radfahrer hier gegenseitig motivieren und unterstützen und einer den anderen einlädt, komm, fahr doch mit, fahr noch ein bisschen schneller vielleicht. Ja. Dass wir einfach, wo wir miteinander unterwegs sind, dass wir diesen Geist der Liebe, dass der Geist der Liebe uns begleitet in 2024. Amen.
Vielen Dank, Stefan, für deine Worte, für deine Predigt, für den ersten Teil deiner Predigtserie, und ich bin gespannt auf die weiteren Teile.
Ja, wir beten. Vater, danke, dass wir diesen schönen Sabbattag erleben dürfen. Danke, dass wir ihn in Gemeinschaft erleben dürfen und in Ruhe und Frieden. Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns deinen Heiligen Geist gibst, der die vielen guten Eigenschaften in uns weckt, der diese Frucht des Geistes in uns hervorbringt und der uns befähigt, dich zu lieben, dich an die erste Stelle zu setzen, die Dinge der Welt hinten anzustellen, und dass der uns auch befähigt, ein gutes und positives Miteinander zu haben, dass wir einander in Liebe begegnen, den anderen den Vorrang geben, die Bedürfnisse und Nöte und Herausforderungen der anderen wahrnehmen, gegenseitig unterstützen und füreinander da sind. Herr, wir wollen dich bitten, dass wir, wenn wir das praktizieren, dass andere Menschen das an uns auch sehen und dass andere Menschen angezogen werden zu dir hin, zu deinem Wort, dass sie ebenso mit dir leben wollen und begreifen, es gibt Hoffnung für diese Welt. Ja, die Liebe wird bestehen, so haben wir es gerade gesungen, die Liebe wird bestehen bis in die Ewigkeit. Du wirst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, und dann werden all diese Dinge, die uns heute so das Leben schwer machen, die Leid im Leben darstellen und auch wo wir mit Verlusten kämpfen müssen, das wird der Vergangenheit angehören. Und wir sehnen diese Welt herbei, wir sehnen dein Kommen herbei, wir bitten dich, führe uns recht auf diesem Weg, sodass wir tatsächlich auch dann mit dir leben dürfen für immer. Herr, wir loben dich und preisen dich dafür. Amen.